Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 37 bis 39. Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten ist ein Ereignis, ohne welches die Ausbreitung des Evangeliums in aller Welt nicht möglich gewesen wäre. Petrus hätte sich auf seine Predigt noch so gut vorbereiten können. Er hätte ein noch so guter Redner sein können. Und er hätte zusammen mit den anderen Jüngern und Jüngerinnen noch intensiver um die Bekehrung von Menschen beten können, als sie es mit Sicherheit auch schon getan hatten. Das großartige Ergebnis, von dem uns hier berichtet wird, wäre nicht zustande gekommen. Nun aber, nachdem er die Kraft des Heiligen Geistes empfangen hatte, predigte er in der Kraft Gottes, und der Erfolg war überwältigend. 3000 Menschen kamen zum Glauben an Jesus Christus, wurden im Glauben mit Gott versöhnt durch den Tod und die Auferstehung Jesu und empfingen die Gabe des Heiligen Geistes, um dann selbst wieder Zeugen des Evangeliums zu sein. Und so sind auch wir in unseren Tagen hinsichtlich der Verkündigung des Evangeliums völlig angewiesen auf das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn auch in unserer Zeit des Abfalls von Gott offensichtlich nur noch wenige zum Glauben an Christus kommen, weil sich nach dem Heilsplan Gottes die Türen unter den Heidenvölkern für das Evangelium mehr und mehr schließen. Im Propheten Hesekiel wird in einem Gesicht Israel dargestellt als ein Feld voller Totengebeine, verdorrt, ohne Leben. Ihnen wird Leben geschenkt durch den Schöpfergeist Gottes, der aus allen Himmelsrichtungen nach Israel kommt. Das ist wahrscheinlich doch ein Hinweis darauf, dass der Geist Gottes sich aus der Völkerwelt mehr und mehr zurückzieht, um dann in Israel sein besonderes Werk der Gnade zu verrichten. Gott wendet sich dem Volk Israel zu, das Jahrhunderte in der Verstockung dem Evangelium gegenüber gelebt hat. Paulus schreibt von einem Geheimnis. Wir lesen diese Verse noch einmal aus dem Römerbrief, Kapitel 11. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht: Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Das ist eine Bibelstelle, die sehr, sehr wichtig ist im Blick auf unser Verhältnis zu Israel und die Sicht, die wir brauchen, wenn es heißt: Wünschet Jerusalem Glück. Das große Glück, das ihnen einmal widerfahren wird, ist die Vergebung ihrer Sünden durch das Blut Jesu. Ein wichtiger Abschnitt der Heiligen Schrift gerade auch im Blick auf unsere letzte Zeit. Am Ende dieses Zeitalters wird das geschehen, was zu Pfingsten unter der Wirkung des Heiligen Geistes durch Gottes Wort geschah. Ihre Herzen werden durchbohrt werden. So heißt es hier wörtlich in Apostelgeschichte 2, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz, ihre Herzen wurden durchbohrt. Und genau das wird geschehen am Ende dieses Zeitalters. Die Herzen der Juden werden durchbohrt. In dem Augenblick, wo sie erkennen, dass sie den durchbohrt haben, der doch ihr Messias ist und den sie damals verworfen haben. Bevor dies geschieht, geht die Welt durch enorme Erschütterungen. Und das sind Gerichtswege Gottes. Das, was wir in unserer Zeit erleben und womit wir immer wieder konfrontiert werden, auch gerade durch die Medien, das sind Gerichtswege Gottes. Das alles, was geschieht im Heilsplan Gottes, ist für uns immer wieder tröstlich zu wissen und darüber nachzudenken. Alles, was geschieht in dieser Welt, geschieht nach dem Plan Gottes. Wir sind also nicht irgendeinem Zufall oder der Willkür von Menschen ausgeliefert. Im Großen wie im Kleinen, bis hin zum Spatz, von dem der Herr Jesus redet, der auf die Erde fällt. In all dem verwirklicht sich der Wille Gottes. Dabei sind natürlich die großen Heilstaten Gottes, die uns in der Heiligen Schrift bezeugt werden, die Menschwerdung unseres Herrn Jesus Christus, sein Tod und seine Auferstehung und Erhöhung von elementarer Bedeutung für unser Glaubensleben. Und auch die Art der Durchführung seines ewigen Heilsratschlusses in dieser Welt ist bis in die Einzelheiten hinein von ihm geplagt und immer wieder verbunden mit zwei Faktoren. Zum einen gehen dem heilbringenden Eingreifen Gottes in dieser Welt in der Regel Zeiten der Not und der Bedrängnis der inneren und äußeren Bedrohung voraus. Das lehrt uns sowohl die Geschichte Israels als auch die Geschichte der Gemeinde Jesu und auch aus der profanen Geschichte, der Weltgeschichte lernen wir, dass dem Beginn einer neuen Ära oft schreckliche Gerichte Gottes vorausgehen. Und Hand in Hand mit der Not geht zur Ausbreitung des Reiches Gottes die von Gott gewirkte Buße. Es gibt keinen Neuanfang und kein Wachstum in der Gnade, im persönlichen Glaubensleben als auch hinsichtlich der Verbreitung des Wortes Gottes in der Welt ohne vorhergehende Buße. Es gibt keinen Neuanfang ohne Buße. Am Anfang eines geistlichen Werkes steht immer die Beugung vor Gott. Und das haben wir ja auch schon aufgezeigt bekommen aus dem Buch Nehemias. So lesen wir im Buch Hiob, dass Gott das Ohr der Elenden durch Trübsal öffnet. Das heißt also, jede Art von Trübsal in dieser Welt, auch im Blick auf unser eigenes persönliches Leben, soll dazu dienen, uns die Ohren zu öffnen für das Reden Gottes. Es ist ganz wichtig, dass man das weiß. Es geht nicht nur darum, wenn wir beispielsweise von einer Krankheit heimgesucht werden. Übrigens, das Wort heimsuchen ist ein wunderbares, herrliches Wort. Heimsuchen, dass wir nach Hause kommen. Wenn wir also von einer Krankheit heimgesucht werden, dann sollten wir nicht nur darum beten, dass der Herr, wenn es ihm gefällt, uns auch wieder gesund macht, sondern es geht darum, dass er in solchen Zeiten mit uns reden will und dass er uns das Ohr öffnet in unserem Elend für sein Reden. Darauf kommt es an. Und das sagt uns das Buch Hiob. Es gilt also auch für uns, Trübsalswege sind immer auch Zeiten, in denen der Herr seine Kinder läutert, indem er sie in die Buße führt. Und von solchen Läuterungszeiten spricht auch der Apostel Petrus in seinem ersten Brief. Da heißt es, wenn ihr nun ans Ziel gekommen seid, das Ziel ewiger Herrlichkeit und Seligkeit, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, Petrus redet ganz, ganz offen davon, dass jede Art von Leiden immer nur eine kleine Zeit ist, zumindest zunächst einmal in den Augen Gottes. Für uns wären solche Zeiten manchmal sehr, sehr lange, sodass wir auch mal fragen dürfen, Herr, wie lange noch? Ja, das tun auch die Psalmisten, das dürfen wir durchaus. Aber Petrus schreibt, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, wozu, zu welchem Zweck? Damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Es geht also um einen Läuterungsprozess und in diesem Läuterungsprozess werden wir immer wieder dahin geführt, dass wir erkennen, wie tief verwurzelt in unserem Leben unsere Sündhaftigkeit, speziell auch unsere Selbstgerechtigkeit ist, dass wir darüber zur Buße kommen, dass uns beugen darunter und uns freuen über die Vergebung unserer Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade. Wie viel vergebliche Mühe kann sich zum Beispiel ein Seelsorger geben, um die drohende Scheidung einer Ehe abzuwenden? Wenn zwei Menschen nicht bereit werden, ihre gegenseitigen Schuldzuweisungen aufzugeben, wird es keinen entscheidenden Neuanfang geben. Der Weg zur Heilung einer Ehe ist die Erkenntnis und das Bekenntnis der eigenen Schuld. Und gegenseitiger Vergebung. Da darf man immer wieder neu anfangen, auch in dieser Beziehung, die ja mit die engste ist, auch in unseren Familien, die Beziehung zweier Menschen in der Ehe. Die Selbstgerechtigkeit ist der Tod zwischenmenschlicher Beziehungen. Das gilt im Grunde genommen auch in der Gemeinde Jesu, ja? Da, wo die Selbstgerechtigkeit regiert, wo Menschen noch davon überzeugt sind, dass sie noch etwas zu bringen haben vor Gott, um vor ihm gerecht zu sein oder einen Segen zu empfangen, oder dass sie sich noch besser dünken als andere im Blick auf ihre Frömmigkeit. Das ist der Tod der Gemeinschaft. Und dasselbe gilt eben für unsere Beziehung zu Gott. Und darum hat Petrus damals zu Pfingsten seine Zuhörer zur Buße aufgefordert, zur Beugung vor Gott, zur Demütigung vor dem lebendigen Gott, damit es zur Glaubenserfahrung der Versöhnung mit Gott kommen konnte. Das ist immer etwas, was vorausgeht, was einem Werk Gottes an unserer Seele, ein Gnadenwerk, ein Werk der Freude über die Erlösung vorausgeht, ist die Demütigung, das Leidtragen um der Sünde willen, wie der Herr Jesus das nennt in der Bergpredigt. Wir haben bereits zuletzt darauf hingewiesen, dass die Wurzel der Feindschaft gegen Gott in der Selbstgerechtigkeit des menschlichen Herzens liegt. Nicht einzelne Sünden waren das eigentliche Problem im Volk Israel, sondern das Festhalten an der Meinung, sie wären nicht so schlecht, dass sie nicht durch ihre eigenen Leistungen vor Gott bestehen könnten. Das war das Hauptproblem in der Geschichte des Volkes Israel. Das ist übrigens das Hauptproblem im Herzen eines jeden Menschen. Dieser Art der Selbstgerechtigkeit. Sicherlich auch einzelne Sünden, die immer wieder geschehen in unserem Leben, worunter wir uns beugen dürfen. Die Hauptsünde, Das Hauptverderben unserer angeborenen sündigen Natur ist diese Eigengerechtigkeit. Und das wird deutlich, ganz besonders an der Geschichte des Volkes Israel. Auf dem Landtag zu Sichem stellte Josua das Volk vor die Wahl, ob sie dem Herrn oder anderen Göttern dienen wollten. Und da antworteten sie mit dem Brustton der Überzeugung, das sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Und sie bekräftigten ihren Entschluss mehrmals mit den Worten, wir wollen auch, das heißt wie du, Josua, und deine Familie. Ja, denn Josua hatte gesagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen auch, so sagten sie, dem Herrn dienen. Wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und seiner Stimme gehorchen. Man könnte doch meinen, dass Josua nun wirklich Grund gehabt hätte, sich über die entschiedene Hingabe des Volkes zu freuen. Wir hätten uns wahrscheinlich riesig gefreut, so etwas aus dem Munde unserer Zuhörer zu hören. Wir wollen dem Herrn dienen. Das ist doch was, oder? Stattdessen antwortet Josua ihnen mit den ernüchternden Worten, ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Josua wusste nur zu genau, dass sie das Gesetz Gottes, das ihnen durch Mose übermittelt worden war, nicht halten konnten. Der Mensch unter den Forderungen des Gesetzes ist nicht in der Lage, dem Anspruch Gottes zu genügen. Luther sagt zu dem Wort aus Römer 3,28, vielleicht kennen einige unter uns dieses Wort auswendig. Es lohnt sich, es auswendig zu lernen. Es ist die zentrale Botschaft des Evangeliums. So halten wir es nun, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. So hat Luther es wiedergegeben. Allein, und das entspricht dem Zusammenhang. Allein durch den Glauben, nicht durch des Gesetzes Werke. Und dazu sagt Luther, so hoch der Himmel von der Erde ist, so weit soll auch das Gesetz von der Rechtfertigung geschieden werden. Und im Handel der Rechtfertigung soll nichts gelehrt, geredet noch gedacht werden, als allein das Wort der Gnade in Christo. Jegliche Vermischung mit irgendwelchen Forderungen des Gesetzes ist verkehrt, ist verhängnisvoll für das Leben eines Christen. Ein Jesus und ist immer verkehrt, sondern Jesus allein, die Gnade allein, das Wort Gottes allein, der Glaube allein. Darum geht es. Also noch einmal Luther, es lohnt sich, weil wir ja das Reformationsfest jetzt hinter uns haben. So hoch der Himmel von der Erde ist, so weit soll auch das Gesetz von der Rechtfertigung geschieden werden. Man muss unterscheiden zwischen Gesetz und Evangelium, Gesetz und Gnade. Wo diese Unterscheidung nicht geschieht, da läuft es verkehrt. Wir denken an die Galater. Evangelium ja, aber Evangelium alleine, Gnade alleine genügt nicht. Und unsere persönlichen Befolgungen des Gesetzes oder irgendwelche Ansprüche, die Gott in seinem Wort stellt. Soweit soll auch das Gesetz von der Rechtfertigung geschieden werden. Und im Handel der Rechtfertigung, wenn es um die Rechtfertigung geht, soll nichts gelehrt, geredet noch gedacht werden, als allein das Wort der Gnade in Christo. Also nicht irgendein Zusatz. Das Gesetz dient und hilft gar nicht, so schreibt Luther, zur Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, auch nicht im kleinsten Stücke. Wenn es, er meint das Gesetz, wenn das Gesetz recht verstanden wird, so macht es, verzagt und richtet Verzweiflung an. Wenn wir wirklich verstanden haben, was Gott in seinem Gesetz, in seinen Geboten, denken an die 10 Gebote, wir denken an die Zusammenfassung dieser Gebote, du sollst Gott, den Herrn, lieben über alles, du sollst deinen Nächsten erleben wie dich selbst. Wenn wir das wirklich verstanden haben, was Gott in seinem Gesetz eigentlich von uns erwartet, und wir das nicht irgendwie so drehen, dass wir doch noch gut davonkommen und mit den Leuten, wie damals zu Sichem, sagen, ja, ich will, ne? Und ich kann auch, ne? Nicht immer und nicht in vollkommener Weise, aber ich kann auch noch etwas, ja. Wenn wir das recht verstanden haben, was Gottes Gesetz sagt, dann werden wir unter der Herrschaft des Gesetzes was? Froh und glücklich. Verzagt werden wir dann. Entweder trotzig oder verzagt. So ist das Herz des Menschen. Ein trotziges und verzagtes Ding. Wird es aber nicht recht verstanden, das Gesetz, was geschieht? So macht es Heuchelei. Da werden wir zu Heuchlern, ja? Die uns selbst was vormachen und auch anderen was vormachen. Ja? Oftmals ohne, dass wir uns dessen bewusst sind. Ne? Das muss man hinzufügen. Diese vergebliche Anstrengung, durch die Werke, die das Gesetz Gottes fordert, vor ihm, vor Gott bestehen zu können, zieht sich durch die gesamte Geschichte der Israeliten hindurch. Dass das Gesetz sie zu totalen Sündern machen sollte, das verstanden sie nicht. Und so lehnten sie den Sünderheiland, einen ganzen Heiland, für einen ganzen Sünder ab, hinweg mit diesem. Solch einen Messias wollen wir nicht. Denn dieser nimmt die Sünder an. Er hat Gemeinschaft mit ihnen. Sie hatten nicht begriffen, was Jesus mit den Worten sagen wollte, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken. Als es mir neulich einige Tage vor einem Arzttermin besser ging, wesentlich besser ging, da dachte ich an dieses Wort und meinte, eigentlich könnte ich doch diesen Termin absagen. So, einigermaßen vernünftig gedacht, so gehe ich mal davon aus. Nun, das Volk Israel war nicht, aber hielt sich für gesund. Es war nicht von seiner Krankheit, von dem Aussatz der Sünde überzeugt, dass in ihnen, in ihrer sündigen Natur, wie Paulus schreibt in Römer Kapitel 7, nichts, aber auch gar nichts Gutes ist. Davon waren sie nicht überzeugt. Ließen sich auch nicht überzeugen. Selbst nicht durch das Werk, das Johannes der Täufer tat, der ja immer wieder zur Buße aufrief. Nichts Gutes. Und sie sind auch in ihrer Gesamtheit bis heute noch nicht dieser Überzeugung. Heute wie damals meinen sie, sie brauchten den Arzt ihrer Seele, den Sünderheiland Jesus Christus nicht, der am Kreuz für ihre Sünden sein Blut vergossen hat. Und das war ja ihr großes Vergehen, dass sie sich selbst für fromm hielten, was sie nach dem Urteil Gottes nicht waren, und Jesus für einen Gott, von Gott verworfenen Sünder, der nach Gottes Urteil sein lieber Sohn war, an welchem er sein ganzes Wohlgefallen hatte. Jetzt, da sie ihre große Sünde der Selbstgerechtigkeit und Verwerfung der Gnade Gottes in Christus erkannten und bereuten hier zu Pfingsten, als sie also Buße taten, sich demütigten vor Gott wegen ihres Irrweges, der schrecklichen Tat, die sie vollbracht hatten, war der Weg frei für die Vergebung durch das Blut Jesu. Jetzt war der Weg frei. Hin und wieder weise ich darauf hin, dass auch wir als Kinder der Reformation in der Gefahr stehen, aus der Nachfolge Jesu einen selbstgerechten Gesetzesweg zu machen. Wir fragen uns, wie es kommt, dass wir aus den wichtigen Bestandteilen unseres Glaubenslebens, sind wichtige Bestandteile unseres Glaubenslebens, wie Gebet, Bibellesen, Versammlungsbesuch und Hingabe, eine fromme Leistung machen. Wie kommt es, dass wir oftmals daraus eine fromme Leistung machen? auf die wir unser Vertrauen setzen, als stünden wir noch unter der Herrschaft des Gesetzes, statt unser Vertrauen ganz allein auf die Gnade Jesu zu setzen, setzen wir unser Vertrauen auf solche Elemente unseres Glaubenslebens, die gut und richtig sind als Frucht der Rechtfertigungsgnade, Gebet, Bibellesen und so weiter, statt unser Vertrauen allein auf die Gnade zu setzen. Wir bekennen doch, ganz aus Gnaden selig zu sein und zu werden und nicht aus den Werken des Gesetzes. Und doch machen wir oft aus der Nachfolge Jesu einen Gesetzesweg. Ich spreche jetzt nicht von den sogenannten Mitteldingen. Ja. Da spricht man ja auch von Gesetzlichkeit. Das ist gar nicht gemeint hier. Hier geht es um etwas, was Gott auch sagt in seinem Wort, was richtig und gut ist und was wir befolgen sollten. Und wir verlassen uns darauf, dass wir es tun. Da macht man aus der Nachfolge Jesu einen Gesetzesweg. In der Tat hat es etwas zu tun mit mangelhafter Buße. Manche haben noch niemals grundsätzlich in Reue Gott Recht gegeben in seinem Urteil hinsichtlich unseres angeborenen, sündigen und unverbesserlichen Herzens, unserer unverbesserlichen Natur. Unverbesserlich. Ist dir das schon richtig bewusst, dass du unverbesserlich bist? In den Augen Gottes, auch nach 10, 20, 30, 40-jähriger Nachfolge und darüber hinaus bist du immer noch, was deine Natur angeht, derselbe. Andere sind in der Nachfolge Jesu nicht bei diesem Urteil Gottes über uns geblieben. Sie haben das, und wenn es recht geht mit unserer Bekehrung, am Anfang unseres Glaubenslebens erkannt, dass nichts Gutes ist, gar nichts. Aber dann denken sie doch, jetzt musst du ran, ja? Die sind bei diesem Urteil nicht geblieben, um nach dem Willen Gottes einzig und allein von der beständigen Rechtfertigungsgnade in Christus zu leben, sei es im Gelingen oder aber im Versagen. Deshalb, darauf weise ich ja auch manches Mal hin, deshalb ist die Heiligung in unserem Leben, der Weg der Heilung, niemals Grundlage unserer Heilsgewissheit. Auch dieses Wort aus dem Hebräerbrief, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen, muss recht verstanden werden und eingeordnet werden als eine Frucht rechter Erkenntnis der Rechtfertigungsgnade. Wenn man die begriffen hat, dann folgt die Heiligung daraus, bis hin zur Vollendung. Aber wir setzen unser Vertrauen nicht auf das, was wir tun in der Nachfolge Jesu, auch wenn der Heilige Geist manches wirkt. Im Gelingen oder aber im Versagen setzen wir unser Vertrauen allein auf das, was Gott in Christus bereits an unserer Stelle vollbracht hat. Es gilt also nicht nur am Anfang unserer Bekehrung Buße zu tun. Hier, das war ja ein Anfang für die Menschen damals, die der Predigt des Petrus zuhörten. Also es geht nicht nur darum, am Anfang Buße zu tun, sondern ständig. Zumal auch den vom Heiligen Geist gewirkten Werken in der Nachfolge Jesu immer ein Beigeschmack unserer sündigen Natur anklebt. Geisteslebens, Leben gewirkt auch durch den Heiligen Geist als Frucht der Rechtfertigungsgnade, ist niemals vollkommen, ist niemals frei von einem Beigeschmack unserer alten sündigen Natur, die wir ja ständig in uns tragen. Ja? Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Ich denke an einen Ausspruch, den jemand getan hat, der da einen klaren Blick für hatte. Er hat gesagt, an allem klebt das dicke Ich. Und wer es nicht glaubt, wie geht's weiter? Der täusche sich. Und so leben manche im Selbstbetrug, ja. In der Gemeinde Jesu, ich spreche jetzt nicht von denen, die draußen sind. Wir haben keine Ahnung, ne? Leider keine Ahnung. Ne? Da beten wir darum, dass ihnen Gott Gnade schenkt, wie er auch uns Gnade geschenkt hat. Lasst uns auch nicht aus der Buße eine fromme Leistung machen. hat auch Jesus einzig und allein an unserer Stadt eine vollkommene Buße getan. Das heißt, er hat Gott Recht gegeben, in vollkommener Weise, frei von jeder Art von sündiger Beimischung. Manchmal geht es uns ja auch in unserer Buße nur darum, dass wir dann den entsprechenden Segen bekommen. Ne? Das ist keine wahre Buße, sondern Buße bedeutet, wir haben gegen Gott gesündigt. Ganz egal, was jetzt die Folgen davon sind, wir haben gegen ihn gesündigt und beugen uns darunter. Wichtig ist, dass Gott wieder zu seinem Recht, zu seiner Ehre kommt. Das ist das Entscheidende. Ja? Und das hat unser Herr Jesus an unserer Stadt vollkommen getan. Unsere Buße ist immer in irgendeiner Weise mangelhaft. Sie sollte da sein, vom Geist Gottes gewirkt, aber sie ist nie vollständig. Manche Dinge erkennen wir erst nach langer, langer Zeit der Nachfolge Jesu. Werden uns Dinge offenbar gemacht durch den Heiligen Geist, ist ein Wachstum in der Gnade, werden uns Dinge offenbar gemacht durch den Heiligen Geist, die wir vorher gar nicht gesehen haben. Das steckt auch in meinem Herzen, das habe ich noch gar nicht gewusst. Darunter habe ich mich auch noch nicht gebeugt, weil ich es nicht gewusst habe. Plötzlich tauchen Dinge auf, von denen wir denken, wir haben sie längst unter die Füße bekommen. Und sie melden sich von unserer alten Natur aus. Da wollen wir uns nicht beirren lassen, sondern trotzen, so sagt Luther. Luther ist ja wunderbar, ja, in seiner Ausdrucksweise auch. Wir wollen trotzen auf das, was Gott sagt in Christus Jesus, dass mir alle meine Sünden ohne Ausnahme für Zeit und Ewigkeit vergeben sind. Ganz egal, was da noch hochkommt in meinem Herzen, wofür ich vorher noch blind war. Unser Lebensmotto soll also sein und ständig lauten: In uns selbst habe ich nichts, aber auch gar nichts, was Gott gefällt. In Christus Jesus habe ich alles, was Gott gefällt. In mir nichts, in ihm alles. Da ist unser Blick gerichtet auf ihn, den gekreuzigten, auferstandenen, erhöhten und wiederkommenden Herrn. Da werden wir froh, jeden Tag froh. Der Blick in uns hinein macht uns traurig über unsere sündige Natur. Es ist nötig. Deshalb spricht Luther von einer ständigen Buße. Aber dann richtet sich durch den Heiligen Geist gewirkt unser Blick auf Christus und wir werden froh und dankbar. Glückliche Gotteskinder. Ausdruck findet dieser Glaube, wir kommen zum Schluss, Ausdruck findet dieser Glaube an Gottes allumfassende und vollkommen ausreichende Gnade in der Taufe. Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Diese Taufe bedeutet, Christus ist der Tod meines selbstgerechten, sündigen Wesens und er ist mein Leben. Er ist mein Leben zur Verherrlichung unseres himmlischen Vaters. Der Tod und das Leben, das findet in der Taufe seinen Ausdruck. Näher wollen wir darauf nicht eingehen. Es geht hier nicht um die Frage, nicht wahr, ob Kindertaufe oder sogenannte Glaubenstaufe, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass man sich beugt vor Gott, irgendwann in seinem Leben beugt und demütigt. Und das findet in der Taufe seinen Ausdruck. Ob vor unserem Glauben oder nach unserem Glauben, das ist irrelevant. Hier in dieser Glaubensstellung an das wunderbare Heilswerk Christi in Tod und Auferstehung ist uns auch der Heilige Geist geschenkt. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes, denn euch und euren Kindern, da sind die Juden mit gemeint, gilt diese Verheißung, und allen, die fern sind, sind die Heidenvölker mit gemeint, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Gottes Werk, er ruft sie, ne? Ruft sie heraus aus der Völkerwelt, diejenigen, die fern sind, sodass sie auch teilhaben dürfen an diesem Heil in Christus Jesus. So empfangen wir also den Heiligen Geist und so werden alle, die in den späteren Generationen den Heiligen an Christus glauben, den Heiligen Geist empfangen. Also nicht durch unser Tun und Wirken, sondern durch den Glauben an Christus Jesus. Dazu noch eine Stelle aus der Apostelgeschichte Kapitel 5. Petrus vor dem Hohen Rat. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Wir sehen also auch Buße, ein Geschenk Gottes, eine Wirkung der Gnade Gottes. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, jetzt kommt's, die ihm gehorchen. Was ist denn mit dem Gehorchen gemeint? Der Glaube. Der Glaube. Das Gehorsam des Glaubens. Wer glaubt an das Erlösungswerk Christi, an sein kostbares Blut, das er für uns am Kreuz vergossen hat, zu unserer ewigen Errettung. Wer glaubt an ihn, den auferstandenen und erhöhten Herrn, der hat den Heiligen Geist empfangen. Hier geht es also nicht um irgendeine Leistung, die wir erst bringen müssen, Hingabe und, damit wir den Heiligen Geist empfangen, sondern wir haben ihn empfangen durch den Glauben an Christus. Wir gehen in den Fußstapfen unseres Glaubensvaters. Und wer ist das? Abraham, ne? Römer Kapitel 4. Nicht aufgrund unserer frommen Leistungen ist uns die Gabe des Heiligen Geistes zuteil geworden, der nun in uns und durch uns im Namen Jesu wirksam ist, sondern allein aufgrund dessen, was Gott in Christus für uns zu seiner Verherrlichung vollbracht hat. Ihr Lieben, was bleibt uns? Lasst uns auch heute wieder Gott loben und ihm danken für das Wunder seiner Gnade in Christus Jesus, seinem lieben Sohn. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, du hast in deinem lieben Sohn alles getan, damit wir auf ewig selig werden können, damit du allein verherrlicht wirst im Sohne. Dafür danken wir dir. Gib uns Gnade, dass wir das immer deutlicher erkennen im Lichte deines Wortes, wer wir von Natur aus sind und wer du bist, Herr Jesus, und dass wir in dir alles haben, was dem Vater wohlgefällig ist. Amen.